Der Predigtext steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 5. Und weil es ein sehr umfassender Text ist, lese ich auszugsweise, sodass wir den Zusammenhang erkennen. Der Text führt hin zu einem sehr zentralen Wort, das ich gerade vorweg lesen möchte. Dann lese ich auszugsweise den Zusammenhang, sodass Sie dieses Wort besser verstehen. Und jetzt sage ich euch, lasst ab von diesen Leuten und gebt sie frei. Es machte sich aber der hohe Priester und sein ganzer Anhang, nämlich die Partei der Sadduzäer, auf, und sie wurden mit Eifersucht erfüllt und legten Hand an die Apostel und setzten sie ins öffentliche Gefängnis. Ein Engel des Herrn jedoch öffnete während der Nacht die Türen des Gefängnisses, führte sie heraus und sprach: Geht hin, tretet auf und verkündigt im Tempel dem Volk alle Worte von diesem neuen Leben. Als sie dies gehört hatten, gingen sie gegen Morgen in den Tempel und lehrten. Da ging der Hauptmann mit den Dienern hin und führte sie vor den Hohen Rat. Und der hohe Priester verhörte sie und sprach: Streng haben wir euch geboten, aufgrund dieses Namens nicht zu lehren. Und siehe, ihr habt mit eurer Lehre Jerusalem erfüllt und wollt das Blut dieses Menschen Jesus über uns bringen. Es antworteten aber Petrus und die Apostel und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Als sie es aber hörten, wurden sie aufs Äußerste empört und beratschlagten, sie zu töten. Da stand im Hohen Rat ein Pharisäer mit Namen Gamaliel auf, ein beim ganzen Volk angesehener Gesetzeslehrer, und befahl, die Männer ein wenig abtreten zu lassen. Und er sprach zu ihnen: Ihr israelitischen Männer, seht euch bei diesen Leuten vor, was ihr tun wollt. Denn vor diesen Tagen trat Theudas auf, der sich für etwas Besonderes ausgab und dem eine Anzahl Männer, etwa 400, anhingen. Der wurde erschlagen. Und alle, die ihm folgten, wurden zersprengt und zunichte gemacht. Nach diesem trat der Galiläer Judas in den Tagen der Schatzung auf und brachte eine Volksschar dazu, unter seiner Führung einen Aufruhr zu machen. Auch er kam um, und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut. Und jetzt sage ich euch: Lasst ab von diesen Männern und gebt diese Leute frei. Lasst sie gewähren. Denn sollte dieses Vorhaben von Gott stammen, oder dieses Werk, denn sollte dieses Vorhaben oder dieses Werk von Menschen stammen, so wird es zunichte werden. Stammt es aber von Gott, so werdet ihr sie nicht vernichten können. Ihr möchtet sonst sogar als solche erfunden werden, die wider Gott streiten. Gebt diese Leute frei. Liebe Gemeinde, wie ein Aufschrei ist dieses Wort in vielen Teilen der Welt zu hören. Zu Abertausenden gehen Menschen auf die Straßen und fordern die Freilassung von Gefangenen. Gefangene, die nach ihrer Meinung zu Unrecht im Gefängnis sitzen. Es wird demonstriert, es wird gehungert, es wird frei gepresst mit Terror und Gewalt. Uralt scheint das Problem zu sein. Menschen werden als Unruhestifter empfunden, als Bedrohung der Rechtsordnung, und sie sind es auch. Als solche werden sie bekämpft, bestraft, ins Gefängnis geworfen. Bis sie selber einmal an der Regierung sind und dann ihrerseits Menschen ins Gefängnis werfen, die ihre Rechtsordnung bedrohen. Es lässt uns aufhorchen, dass dieser Ton "gebt diese Menschen frei" auch in der Bibel zu hören ist. Es scheint, als ob Gott sich eingemischt hätte in diesen uralten Streit um die jeweils herrschende Rechtsordnung und dadurch teilnimmt an diesem Geschehen. So hat das Kommen Jesu Christi in seiner Folge erneut Gefängnisse gefüllt in der Welt. Nur, auf welcher Seite steht nun Gott? Auf der Seite der jeweiligen Regierung, sprich Rechtsordnung, oder auf der Seite derer, die jeweils in Gefängnissen sitzen? Wo ist denn Gottes Rechtsordnung? Als die christliche Kirche im mittelalterlichen Europa herrschte, hat sie skrupellos Menschen ins Gefängnis geworfen. Weil Menschen nach ihrer Auffassung diese Rechtsordnung der Kirche im Namen Gottes bedrohte. Diese Kirche hat skrupellos zur Vernichtung Andersgläubiger aufgerufen, welche die heiligen Stätten unseres lieben Heilandes geschändet haben. Ob Gott auch auf der Seite jener Kirche stand? Oder auf der Seite der Andersgläubigen, die in den Gefängnissen saßen? Die hohen Priester und Schriftgelehrten in Jerusalem glaubten völlig in Gottes Namen und seiner ewigen Rechtsordnung zu handeln, als sie die Apostel verhaften ließen. Es war für sie völlig klar, auf welcher Seite Gott stand. Befreiend und beruhigend, völlig klar. So klar, wie viele von uns auch heute immer zu wissen glauben, auf welcher Seite Gott steht. Aber auf welcher Seite Gott jeweils steht, das ist gar nicht immer und so ohne weiteres klar. Verlassen wir die große Bühne der Weltgeschichte und der Massendemonstrationen und der Politik. Begeben wir uns auf die kleine Bühne unseres persönlichen Theaters. Kleintheater haben wir zurzeit wieder eine Chance. Fragen wir uns nach der Rechtsordnung unseres persönlichen Lebens. Und hören Sie bitte in dem Folgenden, was ich sage, jetzt keine politischen Untertöne. Sie werden doch nur, falls Sie nach Untertönen forschen, die Bestätigung Ihrer eigenen Meinung von mir erwarten. Und weil ich die ja nicht kenne, Ihre Meinung, wie kann ich sie bestätigen? Bleiben wir bei der persönlichen Frage. Die persönliche Rechtsordnung, wie sie bedroht scheint, wie wir sie verteidigen, wen wir da gefangen setzen und wen wir da freigeben, auf welcher Seite Gott dasteht und auf welcher Seite ich stehe. Wenn wir so persönlich werden, wollen wir keinen Augenblick vergessen, auf welchem Hintergrund wir jetzt reden. Wie wir fragen, suchen, urteilen, handeln. Der Hintergrund? Durch das Kommen Jesu Christi in die Welt hat Gott sich eingemischt um das Ringen der Rechtsordnung des menschlichen Lebens. Er ist mitten unter uns und nicht nur unter uns hier. Er ist mitten in dieser Welt. Wie aber wird sein Handeln in meinem Leben erkennbar? Wie kann ich spüren, sehen, erkennen, wer und wo er ist? Ich will Ihnen in drei Schritten versuchen, das nahezubringen. Das erste ist, wenn wir nach Gottes Handeln schauen, müssen wir schauen, was geschehen ist, als Jesus kam. Und er hat Unruhe gebracht ins Leben. Er hat Unruhe gebracht in jegliche Gottesvorstellung. Er hat Unruhe gebracht in das tief gegründete Rechtsempfinden der Menschen. Er hat Unruhe gebracht in ihr Ordnungsverständnis. Er hat niemals gesagt, die Unordnung sei Gottes Ordnung. Er hat niemals gesagt, die Rechtlosigkeit sei Gottes Recht. Aber er hat in alle diese Vorstellungen des Menschen Unruhe gebracht. Wer sagt, man müsse Gott mehr gehorchen als den Menschen, ist ein gefährlicher Mensch. Egal in welcher Gesellschaft, egal in welcher Gruppe, egal in welcher Gemeinde. Wer sagt, man müsse Gott mehr gehorchen als den Menschen, wie kann man sich auf einen solchen Menschen verlassen? Auf welche Ordnung kann man ihn verpflichten? Auf welches Gesetz ihn festlegen? Auf welches Glaubensbekenntnis ihn binden? Wer bezeugt, Gott stehe auf der Seite Jesu Christi und habe ihn von den Toten auferweckt, verunsichert alle, die meinen, durch Urteile, Strafen und Tod Unrecht aus der Welt zu schaffen. Wer glaubt, dass Gott auf der Seite Jesu Christi steht, indem er ihn von den Toten auferweckt hat, muss alle verunsichern, die nach einer für alle in dieser Welt gültigen Rechtsordnung suchen. Er verunsichert Menschen, die es gut meinen und gut gemeint haben, eigentlich gar nichts gegen Jesus haben, außer dass er ihre religiöse Ruhe und Ordnung stört. Außer dass er sie bis ins Innerste erschüttert und sie darum etwas gegen ihn tun müssen. Was tun sie? In jedem von uns Menschen lebt das Bedürfnis nach Beseitigung der Störung. In jedem. In einem Konflikt versuchen wir, die Ursache aufzudecken und zu eliminieren. So sind wir es gewöhnt, so sind wir es gelehrt und so sind wir überzeugt, Konflikte zu lösen. Das gilt für Vorhaben, für Werke und für alles, was wir tun, auf den Ebenen unseres Lebens, im öffentlichen ebenso wie im privatesten Bereich. Aber was von Gott ist und was von Menschen, ist nicht auf den ersten Blick ersichtlich. In den Konflikten des Lebens, in denen wir stehen, kann man nicht auf den ersten Blick sehen, was von Gott ist. Und was von Menschen. Und darum so schön, fein, säuberlich, was von Menschen eliminieren, was von Gott ist, verherrlichen. Das Geheimnis der Wandlung des menschlichen Herzens, in dem Gott sich bezeugt, ist schwer zu erklären. Das Gemeinschaftsleben der ersten Christen war nicht ohne ernsthafte Probleme. Und ich wäre nicht so sicher, auf welcher Seite wir stünden, wenn wir damals gelebt hätten. Ich bin nicht so sicher, ob wir alle in jener urchristlichen Gemeinde, die wir so verherrlichen, tatsächlich leben würden, wollten, könnten. Wozu wir neigen, wenn Konflikte entstehen, ist der Versuch, den Verursacher der Konflikte zu behaften und damit zu verhaften, auch wenn wir keine Uniform tragen, festzuhalten, in die Hand zu bekommen, zu ermahnen am Anfang und wenn das Ermahnen nichts nützt, den Druck so weit zu verstärken, bis wir ihn entweder verhaften oder eliminieren. Wo Gottes Unruhe ins Leben kommt, wo führt das hin? Wer weiß das? Und nun wollen wir, das wäre das Dritte, Gamaliels Rat hören, sein Wort als das unbewusste Sprachrohr des Geistes Gottes. Ich glaube, dass jener Pharisäer und hochgeachtete Schriftgelehrte und Kenner des Gesetzes, ohne es zu wissen, im Heiligen Geist geredet hat. Er war ein beim ganzen Volk angesehener Gesetzeslehrer. Das muss man sich klar machen. Hat er das Gesetz vielleicht so gut gekannt, dass in ihm eine Ahnung lebte von seiner Unzulänglichkeit? Hat er vielleicht das Gesetz, das ewige Gesetz Gottes, so gut gekannt, dass er um seine Vorläufigkeit, um seine, mit dem Fremdwort zu sagen, Relativität wusste? Er, der Gesetzeslehrer, durch das Gesetz dazu kam, auf das Größere zu warten als das Gesetz? Hat er vielleicht gerade durch sein konsequentes Forschen jenes Geheimnis geahnt des Nicht-Wissen-Könnens, wenn Gott handelt? Nicht wissen, wohin es führt, wenn Gott handelt? Das war kein Anarchist, der so redete. Das war kein Chaotiker, sondern ein Mann des Gesetzes Gottes. Zu viele Menschen berufen sich auf die Ordnungen Gottes und kennen sie gar nicht. Zu viele Menschen zitieren die Gesetze Gottes und kennen sie gar nicht, geschweige denn der sie gemacht hat. Sie benutzen die Bibelworte und die Ordnungen und die Gesetze Gottes für nichts anderes als ein Argument ihres Herzens, um den Unruhestifter zu eliminieren. Vielleicht hat Gott einem Mann deutlich gemacht, dass er aufgrund des Gesetzes etwas nicht mehr erkennen konnte.
Ich wollte dich verteidigen bei denen, die dich übergehen, dich schmähen, dich beleidigen, weil sie dich einfach nicht verstehen. Doch plötzlich stand nur meine Ehre und nicht mehr deine auf dem Spiel. Und meine Weisheit, meine Lehre, weil ich mir nicht als dein Narr gefiel. Herr, immer noch fällt es mir schwer, mit dir zu leiden und still zu sein mit dir. Herr, du trugst dein Kreuz vor mir her, hilf mir zu sehen, ein leichteres liegt auf mir. Ich wollte für dich kämpfen, Herr, wie damals Petrus für dich stritt. Mich schmerzten deine Wunden sehr, ich litt ein Stück des Hasses mit. Doch du hast mich nur angesehen, bis ich begriffen hab, du lässt noch den im Segen gehen, der dich verfluchte und Schläge dir gab. Herr, immer noch fällt es mir schwer, mit dir zu leiden und still zu sein mit dir. Herr, du trugst dein Kreuz vor mir her, hilf mir zu sehen, ein leichteres liegt auf mir. Ich wollte für dich gerade stehen, sie waren wieder mal so weit, dir den Schuldigen zu sehen, für Menschenhass und Menschenleid. Ich hab zu eifern angefangen und hörte nicht heraus, dass in den Klagen Fragen schwangen, Fragen nach dir und dem Weg nach Haus. Herr, du hast schon lange gesiegt, lange bevor ich begann, für dich zu streiten. Herr, zeige mir, dass es genügt, andere in Liebe zu dir zu begleiten.
Und was heißt das nun? Andere in Liebe zu ihm zu begleiten? Das weckt in uns vielleicht romantische Bilder. Aber die Wirklichkeit seiner Liebe ist anders. Die Klarheit der Ordnungen, das Gesetz, vermag nicht zu ermessen, vermag nicht zu fassen, was sich in Gott in dieser Welt offenbart. Darum bedeutet, Menschen in Liebe zu begleiten, sie frei zu geben. Sie frei zu geben, die zu verhaften und zu behaften, das Bedürfnis meines Ordnungssinnes, meines Rechtsdenkens, meiner Verteidigung ist. Gebt diese Menschen frei. Das ist der Anspruch des Kreuzes Christi in unserem Leben. Das bedeutet aber, Gott den Raum lassen, sich zu offenbaren. Gott den Raum zu lassen, in der Vermischung der Dinge dieser Welt, in deinem und in meinem Herzen, den Raum zu lassen, dass er sein Werk vollführen kann, dass er sein Vorhaben hervortreten lassen kann, reifen lassen und nicht Gericht halten. Gamaliel hat in seinen Worten nichts anderes gesagt, als aufzufordern zu der Gnade. Ohne es zu wissen, hat er die Zeit der Gnade verkündigt und ist mit seinem Leben dafür eingetreten. Du möchtest wissen, wo Gott ist in deinem Leben. Du suchst Menschen, die es dir sagen. Ich will dir sagen, was du tun kannst. Gib die Menschen frei, die du festhältst. Gib die Menschen frei, die du verantwortlich machst. Für das Unrecht, für die Schmerzen, für das Leiden, in deinem Leben oder im Leben anderer. Gib sie frei. Es ist sinnlos, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren. Völlig sinnlos. Wenn du in deinem Herzen nicht freigibst. Du verlangst von den Richtern dieser Welt, was du selber nicht bereit bist zu tun, freizugeben. Wenn du es tust, schaffst du Raum. Raum für das Handeln Gottes, um zu sehen, wohin es führt. Es gibt in den Ereignissen dieses Lebens innewohnende Ordnungen. Und höre sie gut, was von Menschen ist, wird vernichtet. Und ist wieder und wieder der Vernichtung preisgegeben. Was aber von Gott geschaffen wird, im Herzen eines Menschen, was von dem neuen Leben, von dem die Apostel redeten, geworden ist, das kann nicht vernichtet werden. Nur, wenn du nicht freigibst, wirst du vernichtet werden. weil sich das Gesetz des Handelns in dieser Welt auch an dir erfüllt. Denn verhaften und gefangen halten und verantwortlich machen und festlegen ist ein Werk der Menschen und nicht das Werk Gottes. Und so werden die Menschen zu allen Zeiten Opfer ihrer eigenen Gesetze, auch wir. Was können wir tun? Freigeben kannst du. Freigeben als einer, den Gott freigegeben hat, dass er dich nicht behaftet, dich nicht festlegt, dich nicht bindet, sondern dich freigibt, dich freispricht, ist deine Chance. Und selber einer zu werden, der freigibt, verwebt dein Leben mit Gottes Handeln. Nicht immer klar ersichtlich und doch mit einer Beharrlichkeit, einer Zielstrebigkeit, die auf die Dauer in deinem Leben nicht zu übersehen ist. Verstehen Sie diese Predigt bitte nicht politisch. Verstehen Sie diese Predigt sehr persönlich. Und zögern Sie keinen Augenblick zu glauben, dass es für die persönliche Wirkung eines Menschenlebens in dieser Welt keine Grenzen gibt. Bis hinein in die großen Zusammenhänge dieses Lebens. Warum ich das sagen kann? Weil das Leben Christi, von dem das ausgeht, auf den dieses Wort sich gründet, nichts anderes war als ein Menschenleben, wie deins und meins. Mehr hatte er nicht. Mehr tat er nicht. Er gab frei. Sein Wort am Kreuz war das Freigeben derer, die ihn gefangen hielten. Das war ihre Chance. Und das war die Chance Christi. Das war seine eigene. Das Reich Gottes konnte sich durch seinen Tod nur in die Auferstehung hinein erfüllen, weil er, der vom Vater kam, erfüllte, was der Vater war, dachte, wollte und tat. Die Menschen freigeben, Raum schaffen für die Gnade. Wo das geschieht, geschieht Leiden und geschieht Offenbarwerden des Reiches Gottes. Amen. Welch eine königliche Würde, Herr, hast du uns zugedacht, als Menschen, die mit dir leben, die königliche Würde freizugeben. Wie lässt du uns teilhaben an dem, was du, ewiger Gott, beschlossen hast zu tun? Menschen freizugeben. Vergib uns, dass wir einander immer wieder in die Hand bekommen wollen und aus Angst einander immer wieder verantwortlich machen. Und so verhindern, dass unser Leben die Nähe und Kraft und die wandelnde Kraft deines Reiches erfährt. Wir haben dein Wort gehört. Und wir lassen es eingehen in unser Innerstes. Soll es sein Werk dort tun. Wir geben einander frei an diesem Morgen. In diesen Tag hinein, in diese Woche. Dein Geist wird unsere Gedanken erinnern, zur Zeit, an das, was du meinst. Und dein Geist wird unsere Augen öffnen, mit der Klarheit, dass wir sehen, was du tust und dir dafür die Ehre geben. Amen.